Schönen Abend. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich in diesem wunderschönen Rahmen da begrüßen in der Historischen Gesellschaft der Ärzte. Und wir machen heute etwas ganz anderes. Wir machen eine Veranstaltung in einem neuen Format. Das Thema ist Prostatakarzinom, Watchful Waiting oder Handeln. Wir haben zwei Referenten hier, die beide zu diesem Thema wirklich etwas zu sagen haben. Dem ersten Stefan Madersbacher, der Oberarzt am SMZ Ost ist, auf der Urologie, und Christoph Klingler, der im Moment stellvertretender Leiter der Universitätsklinik für Urologie ist, an der Medizinischen Universität Wien im AKH. Das Prostatakarzinom ist das häufigste Karzinom des Mannes mit einem Anteil von 26% der Krebsneuerkrankungen. Rund 5000 Männer erkranken jährlich an einem Prostatakarzinom. Und die Mortalität sind 1100 Männer. Und aus diesen beiden Zahlen lässt sich schon ableiten, dass nicht alle, die an einem Prostatakarzinom erkranken, an diesem Prostatakarzinom auch versterben. Ich würde jetzt den Christoph Klingler bitten, Christoph, dass du den ersten Fall vorstellst. Ja.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen einen sogenannten Niedrigrisiko-Prostatakarzinom-Patient vorstellen, ein 66-jähriger Patient, der geringe Komorbiditäten hat, das heißt, er hat eigentlich nur eine arterielle Hypertonie, die mit einer Single-Medikation gut einstellbar ist. Bei der digitalrektalen Untersuchung ist er eigentlich unauffällig, hat eine mittelgroße Prostata und hat ein Gesamt-PSA von 6,65. Und wegen einer erhöhten PSA ist er dann gestanzt worden und in zwei von den Stanzen von 14 genommenen sind positiv mit einem Adenokarzinom Gleason Score 6, 3+3. 5 und 10% der Stanzzylinder sind befallen, bei einem Gesamtvolumen von der Prostata von 35 Gramm. Die Herausforderung vom Active Surveillance ist meiner Meinung nach, das wird Stefan Madersbacher sich noch besser herausbringen, ist, einen Patienten herauszuselektieren, der einerseits einen klinisch relevanten Tumor hat, das ist gerade bei der Prostatakarzinom-Geschichte besonders wichtig, und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, der dann auch von einer frühen, in dem Fall Radikaloperation, profitiert.
Ich würde dich jetzt bitten, Stefan, dass du sozusagen dich als Advokat ins Zeug wirfst, ja, und sagst, warum ist es wirklich ganz, ganz schlimm, wenn dieser Patient radikal prostatektomiert wird?
Active Surveillance, das ist, um das geht es bei dem ersten Patienten, das sind Patienten, die fit sind für eine kurative Therapie, wo es darum geht, die Nebenwirkungen der Therapie zu vermeiden. Man versucht mit dem Konzept der Active Surveillance das Problem der Übertherapie in den Griff zu bekommen. Die relevantesten Leitlinien heute für den deutschsprachigen Raum sind die S3-Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Jeder, der damit beschäftigt ist, sollte sich das einmal durchlesen. Eine unfassbare Arbeit, über 650 Seiten, wo die gesamte Evidenz sehr, sehr gut dargestellt wird und wo auch die, ich komme da noch einmal drauf hin, wo die Einschlusskriterien für ein Active Surveillance sehr, sehr genau charakterisiert sind. Immer das Gleiche ist das PSA unter 10. Es ist der Gleason Score 6 oder weniger. Mehr als eine oder zwei Stanzen positiv sollte nicht sein. Und man sagt immer, dass weniger als 50% der Zylinder befallen sind. Das sind eigentlich die Standardkriterien, wie sie in allen Leitlinien und auch in den klinischen Studien verwendet werden. Und dann müssen diese Patienten sehr engmaschig kontrolliert werden. Es setzt einen Patienten voraus, der das Problem versteht und der eine hohe Compliance hat. Man sagt, dass dem Patienten alle 3 Monate muss man den PSA-Wert bestimmen und, da gibt es aber durchaus unterschiedliche Meinungen, es werden Rebiopsien gefordert. Ja? Rebiopsien nach 12 Monaten und dann nach 2 bis 3 Jahren und dann abhängig des PSA-Wertes. Und dann gibt es ganz genaue Kriterien, wann man den Pfad dieser Active Surveillance verlassen sollte. Und das ist dann, wenn das PSA ansteigt, wenn die Verdoppelungszeit kürzer als 1 bis 3 Jahre ist und das Allerwichtigste, wenn man in der Biopsie auf einmal sieht, hoppla, da ist doch mehr an Tumor vorhanden, es ist auf einmal ein 7er oder 8er oder es sind mehr als 2 bis 3 Stanzen positiv. Das sind die Gründe, wo man dann sagt, hoppla, das ist ein ein Tumor, der doch ein höheres Risikoprofil hat, wo man wahrscheinlich bei der ersten Einschätzung falsch gelegen ist und der Patient braucht dann eine kurative Therapie.
Was spricht für die radikale Prostatektomie?
Naja, das ist jetzt vereinfacht mal gesagt, dass wenn man jetzt mal gar nicht mehr...
Zu viele Biopsien, ja. Ein irrsinnig mühsames Programm.
Nein, eins ist der Patient auf jeden Fall los, den Tumor. Ja? Und nach der Operation, sofern sie gelingt und alles in Ordnung ist, ist das PSA 0. Das heißt, das Monitoring ist natürlich klarerweise wesentlich einfacher.
Da gebe ich dir völlig recht, es ist schwierig, diese Patienten in diesen Active Surveillance Protokollen zu halten, aber in den publizierten Protokollen, ich habe jetzt da das Dia vom Lawrence Klotz, der hat die größte Erfahrung in Kanada, sind es immerhin nach 10 Jahren 70%. Ja? Also 30% fallen raus, 30-40% in allen Studien.
Die ganzen Studien und die ganzen Datenlagen ähneln sich natürlich teilweise auch.
Aber wenn man die Patienten offensichtlich gut führt und gut motiviert und gut aufklärt, gelingt das in einem nicht unbeträchtlichen Anteil.
Das ist nicht ein unendlicher Aufwand, das stimmt schon. Aber wenn man sich mit dem Patienten befasst und ihn gut monitorisiert und im Programm hat, dann ist ein verständiger Patient sehr gut führbar. Ja, das ist absolut korrekt.
Es ist heute meiner Meinung nach falsch, einen Patienten mit einem Low-Risk-Tumor, gerade wenn er über 65 ist, nicht über die Möglichkeit einer Active Surveillance aufzuklären. Nur weil der Follow-up einfacher ist, das ist ein lausiges Argument für radikale Prostatektomie.
Ja, ich gebe zu, das Argument, was du bringst, dass man sagt, nur deswegen, weil etwas bequem oder kommod ist, kann man nicht sagen, deswegen tun wir radikal operieren. Also das ist natürlich logischerweise ein absolut richtiges Argument. Es gibt zwei Gruppen von Patienten. Die einen sind sehr froh, dass man sagt, na, man muss nicht operieren oder man muss nicht das und jenes machen. Man kann tatsächlich zuwarten. Und bei den anderen ist, auch wenn man sagt, das wäre wirklich eine super gute Option für den, da ist eben nur der Gedanke, Krebs zu haben, unerträglich für den Patienten.
Zum Ersten ist es so, es gibt eine sehr gute Publikation, 2006 im Cancer publiziert, die gezeigt hat, dass die Angst der Patienten, einen diagnostizierten Tumor mit sich herumzutragen, ohne weitere Behandlung, das Hauptargument gegen die Active Surveillance darstellt.
Ja, so ist es. Wenn du dem Patienten diese Active Surveillance nicht anbietest, er wird radikal prostatektomiert, hat eine schwere Komplikation und er beruft sich auf die S3-Leitlinie, dann hast du als Urolog ein echtes Problem.
Und in vielen Patienten liegen wir mit Active Surveillance sicher richtig. Ja. Aber ich glaube, die radikale Operation in dem Fall ist sicherlich nicht wegzudenken. Und natürlich haben wir auch alle diese Fälle, wo man sagen, eigentlich wollte ich ihn im Active Surveillance haben, dann habe ich ihn operiert und er hat einen ausgeprägten Tumor, der niemals hätte im Active Surveillance sein dürfen.
Das Zweite ist, dass am Memorial eine große Studie gemacht wurde, retrospektive Daten über 2000 Patienten, wo sie angeschaut haben, was ist mit den Patienten, die wir radikal prostatektomiert haben, die Low-Risk-Tumoren waren, wären sie Kandidaten für die Active Surveillance gewesen und da waren 40% der Patienten höhergradige Tumoren. Höheres Stadium, höheres Risiko.
Und Sie wissen genauso wie ich, dass das Cancer-Specific Survival in allen Active Surveillance-Studien mittlerweile Follow-up zwischen 8 und 10 Jahre annähernd 99% ist. Ja? Das heißt, interpretiere die Daten so, natürlich gibt es diesen Staging-Error, aber zumindest über 10 Jahre scheint der klinisch nicht wahnsinnig schlagend zu werden. Ja?
Das Kriterium, das diesen ganzen Studien zugrunde liegt und meiner Meinung nach falsch eingeschätzt wird, ist, dass ständig nur das Überleben der Patienten als Kriterium herangezogen wird. Es geht ja letztlich um die tumorbedingte Morbidität im Verlauf der Erkrankung. Es ist nicht egal, ob einer 10 Jahre lebt nach radikaler Prostatektomie oder 10 Jahre nach Active Surveillance lebt und der eine kriegt ein lokales Problem mit dem Tumor und der andere kriegt es nicht. Leben tun sie unterm Strich gleich lang, aber sie haben einen geringeren Leidensdruck in dieser Zeit zu erfüllen. Das ist für mich ein ganz persönlicher, wesentlicher Grund, warum ich als Chirurg dazu neige, eher diese Leute zu operieren, als ihnen die Active Surveillance anzubieten.
Das größte Problem, was ich mit Active Surveillance allgemein habe, ist, es gibt halt ganz wenige Parameter, die mir ein Aggressivitätsmodell des Tumors primär und sozusagen im Follow-up genau herausholen lässt.
Was ich jetzt mitnehme von der Diskussion ist, dass beide Strategien wichtig sind, dass die Qualitätskontrolle und teilweise auch die Durchführung der radikalen Prostatektomie einfacher ist als die Active Surveillance und dass es für die Active Surveillance eigentlich relativ wenige wirklich standardisierte Programme gibt und dass man vielleicht da sich doch Gedanken machen könnte, dass man das auch an akademischen Zentren vielleicht oder an großen Spitälern wirklich etwas aktiver organisiert. Gibt's,
Darf ich nur ganz kurz zur Standardisierung. Mhm. Die Active Surveillance ist 1000-mal mehr standardisiert als die radikale Prostatektomie. Ja, das muss ich auch sagen. In der Durchführung, in der Indikation, in der Lymphadenektomie, in der ausdehnenden Lymphadenektomie und so weiter. Also das kann man nicht sagen. Die Active Surveillance-Protokolle sind sehr, sehr, sehr gut standardisiert sogar. Was ich dir recht gebe, was es nicht gut gibt, sind Langzeitstudien. Es gibt keine einzige Studie mit länger als 10 Jahren. Das muss man schon sagen. Ja, aber standardisiert ist das sehr wohl und wahrscheinlich standardisierter wie die Operation.
Dass Active Surveillance in einem schon eine große Herausforderung ist und dass es wahrscheinlich in einem interdisziplinären Konzil besser aufgehoben ist unter strenger Qualitätskontrolle als in einer Ordination.
Es gibt aber natürlich, logischerweise wie in allen Dingen, gibt es Grenzfälle. Ja? Oder wo man sich inklusive man selber in der Ordination eben auch nicht sicher ist.
Wir haben so eine interdisziplinäre Sprechstunde im Donauspital, wo man zusammen mit einem Radio-Onkologen die meistens kritischen Fälle, also wo es wirklich hin und her geht zwischen einzelnen Therapiemodalitäten, gemeinsam besprechen. Da setzen wir uns eine halbe Stunde zusammen und diskutieren das mit den Patienten. Das wäre sicherlich wahrscheinlich das Allergescheiteste, wie man diese Patienten in Zukunft managen, dass man sie gemeinsam interdisziplinär bespricht, aber das ist halt aus Zeitgründen.
Also dass man dort bespricht man sich dann, dass man sich nicht gegenseitig ins Gehege kommt.
Nein, das tun wir nicht.
Aber gehört für so eine interdisziplinäre Sprechstunde, die ja auch immer so eine Wunschvorstellung ist irgendwie von vielen, und wo glaube ich zum Beispiel Active Surveillance wirklich, wirklich gut aufgehoben wäre, eben auch zwischen den Strahlentherapeuten, den Urologen, gehört da nicht auch der Pathologe dazu?
Weil ich bin ganz der Meinung, dass man schwierige Fälle oder wo man sagt, das ist einfach nicht so eindeutig, dass man da sehr wohl eben so ein interdisziplinäres Board sicherlich brauchen kann bzw. braucht. Und zweifelsohne ist dann auch die Diskussion des Falles mit dem Pathologen sicher auch sehr hilfreich. Weil das erstens einmal auch ein lerntechnisches für beide Seiten ist. Und die Interpretation manchmal natürlich auch für einen Pathologen auch, ich sage mal so, infolge der besseren Awareness, mitunter auch einen entsprechenden anderen Stellenwert hat.
Wir wechseln jetzt ein bisschen den Gang und kommen zu einem anderen Krankheitsstadium des Prostatakarzinoms. Und wir wollen uns Gedanken darüber machen, ob ein Patient, den Fall wird uns der Stefan Madersbacher jetzt schildern, ein asymptomatischer Patient mit Metastasen, was mit diesem Patienten passieren soll. Was spricht für Watchful Waiting, was spricht für das Zuwarten, bis Symptome auftreten. Ich glaube, in diesem Setting hat Watchful Waiting, wenn auch nicht viel, aber vielleicht doch noch eine kleine Rolle. Ja? Und was spricht für eine sofortige Hormontherapie?
Der zweite Fall ist ein 76-jähriger Patient, der nie eine urologische Kontrolle durchlaufen hat und der beim Hausarzt einmal eine Blutabnahme gemacht hat. Vielleicht hat er es versehentlich angekreuzt. PSA 130 Nanogramm pro Milliliter, Normwert zwischen 4 und 6, je nachdem, wie man das sieht. Der Patient wird zum Urologen transferiert, er hat rektal einen T3-Tumor, also ein organüberschreitendes Tumor. Der Patient ist völlig asymptomatisch, er hat keinen Resthirn, die Nieren sind beidseits unauffällig. Es wird eine Biopsie der Prostata gemacht, 4 von 12 Stanzen positiv, ein Gleason-Score 7. Es wird ein Knochenscan gemacht, wie er heute empfohlen wird, beim PSA über 20 oder über 40, kann man streiten. Dort hat er 2 Herde im LWS-Bereich. Der Patient hat diskrete kardiovaskuläre Komorbidität. Und die Frage, die sich jetzt stellt, braucht der Patient sofort eine Hormontherapie? Der Patient hat Metastasen und ist asymptomatisch. Und da werde ich mich wieder auf die schon zitierten S3-Leitlinien zurückziehen, die also ganz klar sagt, wenn der Patient Metastasen hat und er hat Schmerzen, muss ihm eine Hormontherapie angeboten werden. SGAKV ist eine extrem effiziente palliative Therapie. Sie schreiben aber auch, wenn der Patient asymptomatisch ist, so wie dieser, kann ihm eine sofortige Hormontherapie angeboten werden. Also sie sind schon deutlich zurückhaltender.
An keiner anderen Tumorentität, ja, würden wir auch nur auf die Idee kommen, Patienten nicht zu behandeln.
Weil
und noch dazu mit einer wenig invasiven Therapie wie einer Hormontherapie.
Diese Therapie hat sehr wohl eine Langzeitmorbidität und sie hat auch eine Langzeitmortalität. Überhaupt keine Frage, ist gut bewiesen, auch in randomisierten Studien. Ja. Es gibt eine gute Studie, die sich mit der Frage beschäftigt hat, ob es von Vorteil ist, Patienten sofort oder verzögert Hormon zu therapieren. Das berühmte MRC-Trial, 1000 Patienten, vor 15 Jahren publiziert. In dieser Studie hat man einen diskreten Überlebensvorteil für die sofortige Hormontherapie gesehen. Allerdings basierte dieses Ergebnis auf den M0-Patienten. Bei den M1-Patienten war kein Überlebensvorteil für Patienten, die sofort hormontherapiert worden sind.
Wann ist diese Studie gemacht worden?
Die ist gemacht worden, sie ist das erste Mal 1997. Ein M1-Patient ist damals und heute gleich, da ändert sich nichts.
Da muss man schon einmal ein paar Sachen dazu sagen. Das ist noch in der Prä-PSA-Ära gemacht worden. 97 publiziert. Da muss man dazu sagen, es sind nur 130 Patienten in jedem Arm drinnen gewesen, die Metastasen gehabt haben. Und ich muss nur ehrlicherweise sagen, eine Studie, wo sozusagen vor allem die Engländer sozusagen routinemäßig gar keinen Knochenscan gemacht haben, muss man sagen, ist ja heutzutage ein Witz.
Diese Studie ist 5 Jahre später noch einmal publiziert worden und dann war überhaupt kein Überlebensvorteil mehr. Auch bei den M0-Patienten nicht mehr. Und die Autoren haben geschlossen, dass dieses Verschwinden des Überlebensvorteils durch die negativen Effekte der Langzeithormontherapie bedingt sind.
Es ist dann die MRC-Studie Pro 3 gemacht worden, 2004 vom Klotz, glaube ich. Ja. Die hat da sehr wohl einen Unterschied gefunden. Es gibt sehr gute Studien, die sehr wohl nahelegen bzw. auch zeigen, dass auch im großen Cochrane-Analysen, dass sozusagen für die frühe oder frühzeitige Hormontherapie sehr wohl ein eindeutiger Vorteil, vor allem vom progressionsfreien Überleben bzw. für Survival da ist.
Heute kriegen ja die Patienten in einem viel früheren Stadium zum Teil die Hormontherapie und man kann jetzt diese Langzeiteffekte sehen. Deswegen ist das Statement, dass man sagt, naja, das ist ja eine relativ harmlose Therapie, eigentlich nicht richtig. Das ist eine Therapie, die gerade wenn der Patient kardiovaskuläre Risikofaktoren von Anfang an hat, durchaus zu Komplikationen und zu Problemen führen kann. Und es gibt eine ganze Serie von Studien zur Langzeitnebenwirkung in der Hormontherapie. Das hat nichts mehr zu tun mit Hot Flashes, mit Libidoverlust, mit erektiler Dysfunktion. Da geht es um Dinge wie Osteoporose, osteoporotische Frakturen, Huftfrakturrate, Insulinresistenz, metabolisches Syndrom, kardiovaskuläre Morbidität und kardiovaskuläre Mortalität.
Bezüglich der Komplikationen, ich muss ehrlicherweise sagen, manche Sachen sind völlig unstrittig. Ja. Zum Beispiel die Osteoporose, das ist dramatisch viel stärker, als wie zum Beispiel, wenn man es vergleicht mit der Frau beispielsweise. Also der Hormonentzug ist sicherlich eine dramatische sozusagen Implikation für die Osteoporose. Das Gleiche gilt für andere Nebenwirkungen.
Für diese muss man schon sagen, auch wenn es Legeartes gemacht wird, eine Therapie gibt.
Ja. Richtig, ja. Und man muss jetzt zum Beispiel auch sagen, gerade das kardiovaskuläre Risiko, das muss man auch sagen, das ist wahrscheinlich auch lange nicht beachtet worden. Ja. Da hat man wahrscheinlich, das hat man auch nicht, vielleicht gar nicht gewusst oder nicht realisiert. Auch da, ich will jetzt nicht sagen, es gibt eine Therapie, aber wenn man natürlich sagt, ich tue den Patienten evaluieren, tun internistisch vielleicht kardiologisch behandeln oder machen entsprechende Vorkehrungen, sowohl für die Osteoporose und kardiologisch. Bleibt es jetzt offen, ob diese Daten sich dann wahrscheinlich nicht dramatisch verbessern würden. Also gerade das kardiologische Risiko ist doch wahnsinnig umstritten. Vor allem, das geht dann schon darum, machen das nur die Antiandrogene, machen das zum Beispiel die LHRH-Analoga auch in der gleichen Weise, ist eigentlich nicht doch die Orchiektomie, die heute ja fast verschwunden ist, eigentlich doch nicht viel besser als die ganzen Medikamente, die hier zum Beispiel verwendet werden.
Ich will nur, wie soll man sagen, allergisieren oder bewusst machen, dass man auch diese Patienten, die eine Hormontherapie benötigen, risikostratifizieren kann. Ja? Man kann die risikostratifizieren nach der Anzahl der Metastasen, nach der Lokalisation der Metastasen, nach dem kardiovaskulären Risiko. Man kann sie aber auch stratifizieren nach dem initialen Ansprechen auf die Hormontherapie. Es gibt sehr, sehr gute Daten aus den intermittierenden Studien, die also zeigen, wenn der Patient initial auf die initiale Hormontherapie nicht mit einem BSA unter 4 geht, dass der Patient nur mehr 16 Monate lebt. Mit dem Patienten brauchen wir über diese Langzeitnebenwirkungen keine Gedanken machen. Aber wenn der Patient initial auf unter 0,5 geht, lebt der durchschnittlich 70 Monate. Und da muss ich mir schon Gedanken machen, ob ich dem Patienten das langzeitmäßig antue oder ob ich nicht zum Beispiel einen möglichen Ausweg, wie zum Beispiel eine intermittierende Hormontherapie, wähle.
Es geht natürlich um die Lebensqualität, und wenn die natürlich durch medikamentöse Intervention provoziert, sozusagen schlechter wird, dann ist es natürlich logischerweise eine Therapie, die man sich immer überdenken muss. Ja.
Jede Therapie ist umso wirksamer, je geringer der Tumorload ist. Und das ist schon auch meiner Meinung nach eine Sache, die beim Prostatakarzinom immer wieder außer Acht gelassen wird.
Weil die Studie hat, die 30891, hat ganz klar gezeigt, dass wenn der Patient dann symptomatisch wird, und er kriegt die Hormontherapie, ist das Ansprechen symptomatisch, hat er die Kurven übereinander gelegt, genau gleich wie jene Patienten, die initial behandelt worden sind. Also da ist kein Unterschied. Es waren jetzt keine hochmetastasierten Patienten. Was gegen diese Therapie, gegen diese Annahme spricht, sind schon auch die ersten Daten, die zu intermittierenden Hormontherapie kommen. Ja, kann man auch drüber streiten über manche der Ergebnisse, aber das die einzig große Studie, das Da Silva Trial, hat im Gesamtüberleben keinen Unterschied zwischen einer kontinuierlichen oder einer intermittierenden Hormontherapie gezeigt, was auch ein bisschen in die Richtung deutet, ob es wirklich notwendig ist, immer sofort und permanent den Tumor mit Hormonen zu behandeln.
Es ist schon ein Punkt, dass man sagt, ob es wirklich einen echten Überlebensvorteil gibt, darüber, glaube ich, kann man streiten. Ja.
Der Beweis, dass die frühe Hormontherapie das Leben verlängert, der ist nicht schlüssig gebracht. Die berühmte Studie vom Studer, die 30891-Studie, es waren M0-Patienten, da waren aber viele M1 dabei, weil sie mit hohem BSA inkludiert worden sind. Da war das Überleben nahezu gleich in beiden Gruppen. Und was interessant war, im Watchful-Waiting-Arm haben die Hälfte der Patienten nie eine Hormontherapie bekommen, weil sie sie entweder nie braucht haben oder weil sie an was anderem gestorben sind.
Schon ganz interessant, die Studie, die du angesprochen hast vom Studer, jetzt ist gerade eine erschienen im European Urology, auch unter anderem vom Studer, geschrieben vom Balliarulo, glaube ich, hat er geheißen. Die sagen unter Anführungszeichen, da ist sozusagen gar keine unter Anführungszeichen Debatte mehr, dass sozusagen eine immediate unter Anführungszeichen Hormontherapie heute außer Zweifel ist bei der Metastase oder bei metastasierten Patienten. Eben weil sie sagen, wenn dann die Symptomatik auftritt, ist sie mitunter nicht mehr voll reversibel. Patienten, die Metastasen-Komplikationen haben, das sind natürlich teilweise schon furchtbare Komplikationen. Eines gibt es natürlich schon. Man muss schon sagen, die Problematik liegt ja immer daran, dass man sagt, ich warte sozusagen, bis der Patient symptomatisch wird. Und dann ist natürlich klar, dann muss er behandelt werden. Und jetzt ist eigentlich die Datenlage doch relativ schlüssig, dass sie sagt, wenn ich dann mit der Hormonbehandlung beginne, dann ist aber mit großer Wahrscheinlichkeit sozusagen die Symptomatik und dann, wie gesagt, oder die Tumorprogression nicht mehr voll reversibel. Ich glaube, Active Surveillance, auch Watchful Waiting, das sind, glaube ich, Konzepte, die sehr wohl einen guten Stellenwert haben, wo wir uns aber in einer Problematik befinden, wo wir keine wirklich guten Parameter haben, mit denen wir gesichert, wenn ich jetzt mal so sagen will, sagen können, wann wird es kritisch, weil das ist genau das, was der Patient wissen will. Es ist meiner Meinung nach klar, dass es Patienten gibt, die von Active Surveillance beispielsweise sehr profitieren können. Die brauchen aber viel Zeit, viel Verständnis, viel Konsultation.
Nein, ich glaube, alle mit dem Prostatakarzinom betreuten Ärzte müssen einfach sensibilisiert sein dahingehend, dass nicht jeder Patient sofort jede Therapie benötigt, dass man die Patienten heute relativ gut stratifizieren kann in den einen oder anderen Arm, dass man die Patienten umfassend aufklären soll, gerade vor allem die Niedrigrisikopatienten, da gibt es halt heute mit der Operation der Strahlentherapie und der Active Surveillance drei Optionen. Woran es nach wie vor scheitert, sind verlässliche Prognoseparameter, das ist überhaupt keine Frage. Und da muss man relativ realistisch und pessimistisch in die Zukunft schauen. Trotz aller Proteomics und Genomics und Versuche der letzten 10 Jahre sehe ich in den nächsten 5 bis 7 Jahren keinen Marker am Horizont erscheinen, der uns da eine verlässliche Hilfe geben wird. Wir werden wahrscheinlich die nächsten 5 bis 7 Jahre mit den Markern leben müssen.
Ich glaube, es ist ganz was Wichtiges, ist, das steht auch in den Leitlinien und ich glaube, das ist auch was ganz Natürliches, dass man den Patienten entsprechend aufklären muss.
Und etwas ist sicher ganz wichtig und es wird in Zukunft noch viel mehr werden, ist das Thema der Interdisziplinarität, gerade bei hier mit Strahlentherapeuten und Urologen, diese Patienten gemeinsam zu diskutieren.
Mit diesem Statement möchte ich jetzt eigentlich aufhören. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung, ein sehr schönes Ergebnis. Ich glaube, dass wir im Dialog das Beste für die Patienten machen können. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie gekommen sind und auch für die wirklich wichtigen Beiträge. Und ich hoffe, dass Ihnen dieses neue Format gefallen hat. Das ist sozusagen eine Art Doppelkonferenz, wo es normalerweise immer einen Blöden und einen Gescheiten gibt. Hier gab es heute 2 Gescheite und einen Blöden. Und ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich auch gern gescheit rede, aber habe mich heute so weit wie möglich zurückgehalten und danke vielmals, dass Sie da waren.